Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Keine Antwort auf emotionale Fragen. Sexualkunde zwischen Pornos und Fortpflanzungsgrundlagen von Katja Bigalke.
Wir möchten ein Spiel mit Ihnen spielen, das heißt Sexsalat. Und um dieses Spiel spielen zu können, brauchen wir Begriffe für bestimmte Körperteile. Beides ist richtig.
Andreas Gloell schreibt Penis auf das Board. Es hat etwas gedauert, aber langsam werden sie warm. 9 Lehrer und Sozialpädagogen, Männer und Frauen, die sich an diesem Nachmittag bei der Pro Familia Hamburg auf eine sexualpädagogische Projektwoche an ihrer Schule vorbereiten.
Himmel! Jawohl, ich schreib's auf. Himmel.
Die Liste wird länger und länger. Dann kommt das Körperteil an die Reihe, das vornehmlich Mädchen und Frauen haben.
Ich schreibe auf, was Sie mir zurufen.
Vagina.
Mhm. Mhm. Scheide.
Mumu. Döschen.
Döschen. Ja.
Möse.
Ja.
Möse. Ja. Schmuckkästchen.
Die Sexualpädagogen Annalena Leifermann und Andreas Gloell schreiben ausnahmslos alle Begriffe auf, die ihnen zugerufen werden. Auch Kosenamen sind gefragt. Dann wird diskutiert. Auf welche Begriffe können sich die Pädagogen einigen? Am Ende sind Penis, Scheide und Schmusibär umkringelt. Das Spiel Sexsalat kann losgehen. Die Regeln sind denkbar einfach. Jeder bekommt der Reihe nach einen Begriff zugeteilt.
Merken Sie sich bitte, welchen Begriff ich Ihnen gebe. Also Penis, Scheide, Schmusibär.
Aus dem Stuhlkreis wird ein Stuhl entfernt. Der keinen hat, stellt sich in die Mitte und ruft einen Begriff.
Wenn ich zum Beispiel sage Penis, dann müssen, Achtung, alle Penisse aufstehen und sich schnell einen neuen Platz suchen. Ich versuche derweil, einen der frei gewordenen Plätze zu bekommen, was dazu führt, dass jemand anderes keinen Stuhl bekommt, in der Mitte steht und wieder ein, zwei oder drei Begriffe nennen kann. Penis und Scheide.
Wie sieht guter Sexualkundeunterricht aus? Die Frage bewegt in Deutschland Lehrer, Eltern und nicht zuletzt Schüler spätestens, seitdem in der Bundesrepublik die Kultusministerkonferenz 1968 erstmals Empfehlungen zur Sexualerziehung an Schulen beschloss. Genau 2 Jahre, nachdem in der DDR die interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Sexualpädagogik gegründet wurde. Auch diese mit dem Ziel, Materialien für Schulen zu entwickeln. Dass der Staat ausgerechnet Ende der 60er Jahre auf den Plan gerufen wurde, Eltern bei der Sexualerziehung zu unterstützen, sieht der Sozialpädagogikprofessor Uwe Sielert, der gerade ein Buch über die Geschichte dieser Disziplin geschrieben hat, in der gesellschaftlichen Entwicklung der Zeit begründet.
Weil die Bevölkerung doch liberaler geworden war. Und in den 60er Jahren kamen dann wesentliche Dinge hinzu. Die Pille zum Beispiel erlaubte, dass auch Lust unabhängig vom Kinderwunsch erlebt werden konnte. Erotik, Sexualität wurde auch als wichtige Wohlfühlquelle in der Bevölkerung entdeckt und die Medien entdeckten den Mann und die Frau und den Jugendlichen als sexuelle Wesen. Und der Staat reagierte Anfang der 70er Jahre dadurch, dass er sich aus diesem Geschäft des Vorschreibens einer bestimmten Sittlichkeit herauszog.
Mit der Folge, dass seitdem gestritten wird. Um sexualpädagogische Inhalte und Methoden, um Altersgrenzen und kulturelle Befindlichkeiten, um moralische Vorstellungen und das Recht auf Selbstbestimmung. Immer wieder werden rechts- oder religiös-konservative Stimmen laut, die den Sexualkundeunterricht am liebsten wieder auf die Biologie und die Lehre der Fortpflanzung reduziert sehen würden.
Also wir sind heute hier, weil wir es schlecht finden, wenn die Politik sich einmischt in die Erziehung und quasi ja einfach Dinge vermittelt, wo einfach die Eltern zu entscheiden haben.
Das Problem ist, dass wir nicht wollen, dass unsere Kinder in der Schule vorgeschrieben bekommen, wie sie zu leben haben.
Auf der anderen Seite fordern Minderheiten schon lange ihre Rechte ein, führen Missbrauchsskandale, aber auch Krankheiten dazu, dass sexualpädagogische Inhalte angepasst werden müssen, auch über den Biounterricht hinaus. Wer bei der Debatte am Ende das Sagen hat, Schule oder Eltern, hat das Bundesverfassungsgericht 1977 nach vielen Klagen in einem Urteil festgelegt.
Gemäß Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz haben Eltern das Recht, die Erziehung ihrer Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Aber
der deutsche Rechtsstaat darf gemäß Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz eigene Erziehungsziele verfolgen.
Und
die Sexualität weist bekanntlich vielfache gesellschaftliche Bezüge auf. Sexualverhalten ist ein mächtiger Teil des Allgemeinverhaltens. Deshalb kann es dem Staat auch nicht verwehrt sein, Sexualerziehung als wichtigen Bestandteil der Allgemeinerziehung von jungen Menschen auf seinem Staatsgebiet zu betrachten.
Schule und Eltern sollen gemeinsam Sexualerziehung machen und den Dialog zwischen den verschiedenen Moralen fördern. Also dieses Ringen um ein persönlich verantwortetes sexuelles Leben sollte durchaus in der Schule stattfinden. Die Lehrkräfte dürften auf keinen Fall in irgendeiner Weise eine bestimmte Moral indoktrinieren.
Der Staat hat einen Auftrag zur sexuellen Erziehung. Nur, wie soll der konkret aussehen in einer Gesellschaft, die sich stetig verändert, in der das Mutter-Vater-Kind-Modell zum Beispiel an Bedeutung abnimmt, in der immer mehr Kinder mit nur einem Elternteil aufwachsen und die Zahl gleichgeschlechtlicher Paare wächst, auch derer, die zusammen Kinder großziehen. Eine Gesellschaft, in der ein drittes Geschlecht ins Geburtenregister übernommen wurde, in der Jugendliche im Schnitt mit 14 Jahren Pornos im Netz entdecken. Wie wird das im Schulunterricht berücksichtigt und wann? Auch hier gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Beteiligten. Schüler beklagen häufig, dass sexuelle Bildung in ihrer Schullaufbahn generell viel zu kurz komme. So auch Franz Kloth, Sprecher des Landesschülerausschusses Berlin.
Wir haben große Defizite, vor allem durch den Unterrichtsausfall, dass dieser Block Sexualunterricht in Bio zum Beispiel ausfällt. Das kann ich bei mir persönlich sagen. Ich hatte das nur sehr, sehr kurz in der sechsten einmal angeschnitten und man ist dann nicht ins Detail gegangen. Also man lernt dann, wie die Fortpflanzung abläuft, aber es geht auch nicht in den richtigen Lebensaspekt mit rein.
Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts YouGov sind dagegen 67% der Gesamtbevölkerung gegen einen Sexualkundeunterricht, der in der Grundschule beginnt. Und bei den Lehrkräften scheint das Thema auch nicht unbedingt hoch auf der Beliebtheitsskala zu rangieren. Das legt jedenfalls eine kleine Studie nahe, die Uwe Sielert in Schleswig-Holstein durchgeführt hat.
Also sind viele Voraussetzungen da, die die Lehrkräfte dann eher sagen lassen, na ja, das sollen mal die Spezialisten machen. Wir machen das lieber nicht. Und wir fürchten auch, dass wenn wir da mal was Falsches sagen und die erzählen das zu Hause und dann kommen die Eltern und da ist zufällig ein Rechtsanwalt dabei, das wollen wir nicht. Also hier in Schleswig-Holstein haben die Lehrkräfte in den Grundschulen überwiegend gesagt, natürlich über Deichbau unterrichten wir lieber.
Repräsentative Studien zur sexuellen Erziehung an Schulen gibt es nicht. Die einzelnen Bundesländer setzen beim Thema andere Akzente. Schulen gestalten den Unterricht selbstständig. Da bleibt allein der Blick auf die Rahmenlehrpläne.
Die Lernenden erwerben Wissen über den menschlichen Körper und seine Funktionen zur Sexualität und Fortpflanzung.
So steht es zum Beispiel im Rahmenlehrplan von Berlin. Und so ähnlich wird das Vermitteln des Grundwissens über den menschlichen Körper und die Fortpflanzung tatsächlich in allen Bundesländern für die Grundschule formuliert. Unterschiede gibt es hingegen beim Thema sexuelle Vielfalt. In Bayern zum Beispiel kommt das Thema Geschlechtsidentität erst in der 8. Klasse dran. In Hamburg sollen Geschlechterrollen und verschiedene Lebensformen dagegen schon in der Grundschule aufgegriffen werden. Beate Proll, die am Hamburger Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung den Arbeitsbereich Sexualerziehung und Gender leitet, hat deswegen auch immer mal wieder mit Eltern zu tun, die das gerne ändern würden.
Wir haben einmal die Gruppe von Eltern, die aus Unwissenheit Vorstellungen zur schulischen Sexualerziehung haben, die definitiv nicht zutreffen. Und es gibt aber natürlich auch die Gruppe von Eltern, die aus entweder religiösen Orientierungen oder bestimmter politischer Orientierung sagen, ich habe die Befürchtung, dass durch Unterrichtsinhalte, meinetwegen lesbische, schwule, transgeschlechtliche Orientierung, Lebensweisen, befördert werden, was natürlich mit dem Blickwinkel psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht stimmt. So. Im Hamburgischen Schulgesetz ist in § 6 festgehalten, dass die Sorgeberechtigten vor Beginn der Sexualerziehung zu informieren sind. Ich kann es mit einem Brief machen, ich kann es auch auf dem Elternabend platzieren. Und dann ist es aber nicht so, dass jetzt meinetwegen abgestimmt wird, Thema Familie ja, Regenbogenfamilie nein, das natürlich nicht.
Jede Revolution greift nach den Kindern, um sie zu einem neuen Menschen zu formen. Heute sind wir einer globalen sexuellen Revolution unterworfen, die von den Machteliten der Politik, der Hochfinanz und den Medien durchgesetzt wird.
Laut protestierten Sexualaufklärungsgegner auch gegen einen Bildungsplan, der 2014 in Baden-Württemberg an die Öffentlichkeit geriet. Auch hier ging es um sexuelle Vielfalt als Bestandteil der Sexualerziehung. Der Bildungsplan wurde im Zuge der Debatte moderat angepasst. Aber Vielfalt als Normalität wird auch hier an Schulen weiterhin vermittelt. Und darauf haben Schüler auch Anspruch, sagt Franz Kloth.
Dass man auch über Intersexualität spricht, über Homosexualität detaillierter, über den Begriff soziales und biologisches Geschlecht. Es geht einfach darum, dass dieses Thema auch im Deutschunterricht beispielsweise angesprochen wird, dass man in Texten nicht nur immer den männlichen Namen nennt, sondern mit einem Bindestrich arbeitet oder dem sogenannten Gender Gap.
Den Punkt mit dem Gender Gap nimmt auch Agnieszka Malach vom Berliner Lesben- und Schwulenverband sehr ernst, wenn sie Klassen für den Projektkurs Sexuelle Vielfalt besucht. Die Jugendlichen dieser 9. Klasse der Kurt-Schwitters-Sekundarschule in Berlin nennt sie ganz bewusst SchülerInnen. Die sitzen in einem Stuhlkreis rund um die junge Frau, die jetzt 3 Stunden Zeit hat, vermeintliche Vorurteile abzubauen. Sie spricht über sexuelle Orientierungen, Regenbogenfamilien, das Coming-out. Agnieszka Malach will mit dazu beitragen, an Schulen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder wiederfinden kann. Dazu gehört ihrer Ansicht nach auch, Klischees erstmal zu thematisieren.
Das ist zum Beispiel bei Schulen, das ist zum Beispiel so, wie alle Schulen sprechen so.
Schwul, lesbisch?
Schwul. Bei lesbisch, also es gibt so ein Mannsweib-Klischee.
Was? Lesbe?
Ja, und ja, es gibt aber auch diese Kampflesbe.
Was stellst du dir darunter vor? Also vielleicht so Merkmale irgendwie dazu.
Naja, männliches Auftreten, tiefe Stimme.
Also ich würde statt Sprechweise einfach tuntiges
Verhalten. Was ist denn tuntiges Verhalten?
Viele Klischees stehen am Ende an der Tafel. Danach folgt das Fotoratespiel, in dem Frauen und Männer den genannten Attributen zugeordnet werden sollen. Lesbisch, schwul oder hetero. Es stellt sich heraus, dass die Zuordnungen nicht greifen. Das überrascht allerdings kaum einen der Anwesenden. Agnieszka Malach hat es nicht schwer mit dieser 9. Klasse. Das ist nicht immer so, sagt sie.
Ich gehe auch in Klassen, wo es sehr menschenfeindlich ist, gerade auch gegenüber Homosexualität, wo nicht so differenziert darüber gesprochen wird oder auch so eine Auffassung von, ja, ja, ist ja okay, dass die das machen, aber wenn es in meiner Familie wäre, wäre es das größte Drama der Welt.
Eine Einschätzung, die auch die beiden Sozialpädagogen dieses Gymnasiums im Berliner Wedding von ihren Schülerinnen und Schülern kennen. Der Migrationsanteil liegt hier bei 98%. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind Muslime.
Schwule und Lesben, die werden nicht so akzeptiert. Das ist wiederum auch eine religiöse, aber auch eine kulturelle Sache. Die kommen damit in dem Sinne nicht klar, die sagen ja, 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 aber wenn man jetzt ein Thema aufmacht, dann merkt man sofort, bam, bam, diese Blockaden, nein, nein, nein.
Sehr beliebt seien bei den Schülern die Tage, an denen in der 8. und 10. Klasse eine Ärztin und ein Sexualpädagoge in die Schule kommen und nach Geschlechtern getrennt Fragen zu Sexualität und Körperentwicklung beantworten. Das bestätigen auch diese 10-Klässler.
Meine Fragen wurden alle beantwortet im Workshop. Zum Beispiel, ob die Penislänge eine Rolle spielt bei der Frau sozusagen.
Wir haben hauptsächlich Fragen über Schwangerschaft geredet, was passiert während der Schwangerschaft, wegen den Schmerzen, ob es eine Spritze gibt.
Was ich toll finde, ist, dass Fragen beantwortet wurden, die ich mir noch nie gestellt habe. Zum Beispiel, viele Leute denken ja, dass man beim Sex, wenn man den Schwanz, bevor man kommt, rauszieht, dass man nicht schwanger werden kann. Aber das stimmt nicht.
froh, in der Schule Fragen stellen zu dürfen. Auch weil die Rolle der Eltern bei Aufklärung und Verhütungsberatung abnimmt. Im Vergleich zum Jahr 2005, wo noch 60-70% der Mädchen und Jungen zu Hause zur Verhütung beraten wurden, sind es laut der jüngsten Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heute nur noch 51-63%. Bei Familien mit Migrationshintergrund liegt dieser Schnitt noch deutlich darunter, zwischen 36-41%.
Zu Hause war das gar nicht das Thema bei uns.
Ich versuche generell eigentlich das Thema Sexualität als Familienthema rauszulassen, weil ich finde, dass, wenn man einmal über sowas geredet hat, ist das Verhältnis irgendwie ein bisschen seltsam.
Ich glaube, meine Mutter ist schon ganz froh darüber, dass mir eine Expertin genau erklärt hat, was da läuft und sie das nicht selber machen muss.
Eine sechste Klasse der Stadtteilschule Wilhelmsburg in Hamburg. Die Projektwoche, auf die sich die Lehrer vor 2 Wochen bei Pro Familia vorbereitet haben, ist fortgeschritten. Nach dem ersten Tag, mein Körper verändert sich, dem zweiten, meine Gefühle spielen verrückt, steht heute Verhütung und Sex auf dem Programm. Und es soll die Übung stattfinden, die wohl jeder Schüler in Deutschland irgendwann mal mitmacht. Kondome über Holzpenisse ziehen. Das passiert aber nicht sofort.
Ich habe mal ein Kondom aufgeblasen und den Einsatz meines Lungenvolumens. Was ist anders als bei einem Luftballon? Warum ist der denn dünner?
Wenn man so zum Beispiel wäre es so wie ein Ballon, dann wäre es ein bisschen zu dick und dann kann man nicht so viel Spaß haben.
Aha, es liegt also am Spaß haben Faktor. Um das Kondom ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir jetzt erstmal ein paar Kondomspiele.
Mit Unterstützung des Sozialpädagogen Musa Erdogan teilt Lehrerin Franziska Zeek die Klasse in 2 Gruppen. Die setzen sich in 2 Stuhlreihen gegenüber. Jede Gruppe bekommt ein aufgeblasenes Kondom ausgehändigt.
Folgespiel jetzt. Ihr müsst jetzt gleich einmal das Kondom vorne lang geben, ohne dass es kaputt geht, und hinten wieder zurück.
Die Plätze fertig, los!
Vorsichtig reichen die Kinder das aufgeblasene Kondom weiter. Einmal vor dem Körper, dann hinter dem Rücken wieder zurück. Die Gruppe, bei der das Kondom zuerst vorne ankommt, hat gewonnen. Nach 3 Runden sind jegliche Berührungsängste mit dem beschichteten Ballon verloren. Auch die Aufregung hat sich gelegt. Franziska Zeek redet jetzt mit den Schülern über Kosten, Haltbarkeit, Sicherheitsprüfung. Dann kommt die Gebrauchsanweisung.
Wer liest mal das erst vor?
Es folgt die Übung mit dem Holz- bzw. Plastikpenis.
Halten Sie das
Reservoir?
Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht.
Also das soll ich festhalten. Weiter bitte.
Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Vagina kommt.
Die Kommunikation zwischen Schülern, Erdogan und Zeek ist offen und zugewandt. Alle respektieren die Regeln, die vorn an der Tafel stehen. Fragen stellen erlaubt, Lachen erlaubt, Auslachen verboten. Neugierig machen sich die Schüler in 2er Gruppen daran, selbst die Kondome über die Penismodelle zu ziehen. Die Projektwoche Ich werde erwachsen weckt sichtbar Interesse.
Das war ganz spannend, wo ich es gehört habe, war es mir ein bisschen eklig vor, aber ist spannend, ich mag's.
Das war sehr aufregend, man hat sehr viele Sachen dazu gelernt und das hat auch Spaß gemacht. Das ist wirklich auch gut, wenn du älter bist, dann weißt du alles schon über Sex und andere Sachen.
Mit unserer Klasse haben wir natürlich alle gelacht. Wir vertrauen uns mehr und trauen uns mehr so, was halt die Wörter mehr zu sagen und so.
Auch die Lehrer, die die 6. Klassen der Stadtteilschule Wilhelmsburg durch die Themenschwerpunktwoche leiten, sind zufrieden mit der Entwicklung. 11- und 12-Jährige wollen so viel wissen, meint Sibylle Neuenroth und fischt ein paar Zettel aus der anonymen Fragebox, die sie in ihrer Klasse aufgestellt hat.
Ganz häufig kam die Frage, ob es weh tut, wenn der Penis in die Vagina eindringt. Und das erste Mal, wie das ist, wie sich's anfühlt. Dann auch ganz viel zur Regelblutung, ob man ein OB nimmt, ob man eine Binde nimmt, ob man dann entjungfert wird, wie es funktioniert. Warum stöhnen welche beim Sex? So, warum höre ich meinen Nachbarn, der grüllt wie ein Gorilla? Warum ist das so? Das waren echt sehr witzige Fragen. Ich guck noch mal rein. Ob es nicht peinlich ist, wenn man nackt Sex macht? Also ob man sich auch ausziehen muss zum Sex machen? Oder auch ganz einfach, wie fühlt sich Küssen an?
Kindern eine Sprache für sich, ihren Körper und ihre Gefühle geben, sie vorbereiten auf die Veränderungen in der Pubertät, das ist der Anspruch der Lehrer an der Stadtteilschule Wilhelmsburg.
Dass meine Schüler und auch Schülerinnen selbstbestimmtes Leben gehen können und nicht durch verfrühte Schwangerschaften, weil sie nicht genau wussten, dass man schwanger werden kann, das sollte einem nicht im Weg stehen. Also wir sind ja hier in einem Stadtteil, der sowieso schon ein bisschen schwierig ist, aufgrund von kulturellen und religiösen Umständen. Und ich finde es wichtig, dass vor allem auch die Mädchen das selber entscheiden können. Und nur wer Bescheid weiß, kann sich eine Meinung bilden.
Und nur wer eine Meinung hat und offen reden kann, kann auch Wünsche formulieren und Grenzen setzen. So verändert eine solche Projektwoche mitunter auch das Klima in den Klassen.
Also mein Eindruck ist, dass der Umgang untereinander sich verbessert hat. Wir haben ein intimes Thema angesprochen und haben gelernt, darüber zu sprechen, miteinander darüber zu sprechen. Wir haben einander vertraut auch, intime Fragen zu stellen. Und mein Eindruck ist, dass das auf jeden Fall förderlich war für die Klassengemeinschaft.
Ziel erfüllt? Andreas Gloell und Annalena Leifermann, die beiden Sexualpädagogen von Pro Familia Hamburg, würden das wohl mit Ja beantworten.
Das wir verfolgen, würde ich sagen, ist den LehrerInnen mitgeben, dass es eine gute Gefühlswoche sein soll. Also, dass alle sich wohlfühlen. Eine gute Stimmung, das ist erstmal Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen, ja, wenn sie denn mögen, eine Offenheit dafür haben können, zum Thema Sexualitäten alles zu fragen oder sich Hilfe zu holen oder ihre Anliegen zu äußern. Ein Ziel ist aber auch, sich auf eine Sprache demokratisch zu einigen. Dann gibt es ja auch die Wissensvermittlung.
Nur welches Wissen ist für die Jugendlichen relevant? Laut einer Studie zur Jugendsexualität der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben 46% der Mädchen ihre erste Periode mit 11 oder 12 Jahren. 34% der Jungen erleben in dieser Altersspanne ihren ersten Samenerguss. Die Mehrheit der Jugendlichen ist 17 Jahre alt und älter beim ersten Sex, aber auch 6% geben an, bereits mit 14 ihren ersten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Auffällig ist, dass immer mehr Jugendliche Probleme haben, ihren Körper zu akzeptieren. Ein Viertel der 14- bis 17-jährigen Mädchen empfindet sich als zu dick. Jeder fünfte Junge bezeichnet sein Aussehen als mangelhaft. Und ein weiterer wichtiger Punkt in Zeiten von MeToo: Eine von 5 jungen Frauen zwischen 14 und 25 berichtet, sich bereits einmal gegen unerwünschte sexuelle Annäherungen zur Wehr gesetzt haben zu müssen. Der klassische Aufklärungsunterricht, in dem die Biologie, Verhütungsmittel und übertragbare Krankheiten im Vordergrund stehen, kann hier einiges ausrichten, aber nicht alles.
Es ist wunderbar, wenn ich ganz viel über Verhütungsmittel zum Beispiel Bescheid weiß. Wenn ich aber nie gelernt habe, zum Beispiel mit einem Partner oder einer Partnerin darüber in Kommunikation, vielleicht auch in Konflikt zu gehen, wie wollen wir denn jetzt verhüten, kann es auch passieren, dass am Ende gar nicht verhütet wird, weil einfach nicht drüber gesprochen wird. Und das Problem fängt tatsächlich schon von klein auf an, dass Kinder schon, wenn sie gewaschen werden, als Säuglinge lernen, dass über gewisse Körperteile, über den Penis, über die Vulva, über die Vagina nicht gesprochen wird. Wir sind davon überzeugt, dass je mehr Kinder im Kita-Alter, aber auch in der Grundschule die Möglichkeit haben, eine natürliche, altersgerechte Sexualentwicklung zu erfahren, desto eher fällt es auch auf, wenn Dinge nicht okay sind. Je entspannter der kommunikative Umgang in der Einrichtung ist, in der ich als Kind bin, desto leichter fällt es mir natürlich auch, Nein zu sagen, aber wenn das nicht klappt in der Situation, mir danach Hilfe zu holen.
Für die beiden Sexualpädagogen macht es daher absolut Sinn, Aufklärung fächerübergreifend anzugehen, so wie es die meisten Bundesländer auch vorsehen. Geht es nach den Lehrplänen, ist sexuelle Erziehung jedenfalls längst nicht mehr allein Sache der Biologielehrer, sondern soll beispielsweise auch in Ethik, Deutsch oder Geschichte stattfinden. Allerdings gibt es Themen, bei denen sich viele Lehrer selbst nicht sicher fühlen, Trans- oder Intersexualität zum Beispiel, oder Pornografie, das große Aufregerthema.
Das macht eine große Unsicherheit bei Erwachsenen. Was passiert da? Ich will das kontrollieren. Ich will wissen, was die gucken, wie lange, wie brutal ist das? Da ist Pornografie ein Teil von vielen Unsicherheiten bei Erwachsenen und ebenso auch bei Lehrkräften.
Andreas Gloell und Annalena Leifermann, die als ausgebildete Sexualpädagogen täglich mit intimsten Fragen zu tun haben, raten hier zu mehr Gelassenheit. Niemand sollte auf Fragen antworten, auf die er nicht antworten will oder kann. Und beim Thema Pornografie ging es am Ende um dieselben Themen, die auch sonst relevant seien.
Verhütung spielt in Pornografie eine Rolle, nämlich dahingehend, dass in Pornos eher nicht verhütet wird. So. Und wenn Jugendliche über Verhütungsmittel Bescheid wissen, dann werden sie das, was sie in Pornos sehen, kritischer betrachten. Das Thema Geschlechterrollen war immer schon groß und wichtig. Das ist kein neues Phänomen. Pornografie hat den Sexismus nicht erfunden.
Und trotzdem fühlen sich längst nicht alle Lehrerinnen und Lehrer berufen, den Auftrag der sexuellen Erziehung über die Gefahrenabwehr hinaus umzusetzen.
Deswegen ist unsere Fortbildung auch sehr beliebt. Und Lehrkräfte kommen hierher und sind oft sehr dankbar, dass sie das machen durften.
So auch die Lehrer der Stadtteilschule Wilhelmsburg.
Ich habe halt die Fächer Mathe und Sport studiert und da werden wir nicht auf Sexualkunde vorbereitet.
Also in der Uni habe ich gar nichts zu dem Thema gemacht.
Mir hat das jetzt geholfen, dass wir bei Pro Familia waren. Dann spielen natürlich die eigenen Erfahrungen auch eine Rolle. Auch wie man den Schülern gegenübertritt. Dafür muss man vielleicht auch mit sich selber erstmal rein sein als Lehrer.
Dass Lehrer auf die fächerübergreifende Aufgabe der sexuellen Erziehung in Deutschland nur ungenügend vorbereitet werden, das sieht auch Professor Uwe Sielert von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel so, einem der 5 Standorte, an denen in Deutschland als Reaktion auf Missbrauchsvorfälle an Internaten und Schulen eine Juniorprofessur für Sexualpädagogik eingerichtet wurde.
Und die haben auch schon eine Reihe von Lehrkräften ausgebildet. Aber das ist immer noch recht wenig. Also meine letzte Information war von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dass bei den 11 lehrerausbildenden Hochschulen insgesamt in einem Semester nur 15 Veranstaltungen angeboten werden, die tatsächlich jetzt Sexualerziehung in der Schule im didaktischen Sinne hilfreich für die Lehrkräfte anbieten. Und das ist natürlich angesichts der Massen von auszubildenden Lehrkräften nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also beim Thema Inklusion, da haben die Landesparlamente mehrheitlich beschlossen, dass das ein Pflichtthema für die Lehrerausbildung werden muss. Aber zur Sexualerziehung ist das noch nicht passiert.
Dabei sei der Bedarf groß. Nicht nur seien die Lehrveranstaltungen zum Thema regelmäßig völlig überlaufen, auch Kinder forderten ihr Recht auf sexuelle Bildung durchaus ein.
Ich habe eine Studie zur Sexualerziehung in Grundschulen in Schleswig-Holstein gemacht. Und da sagen interessanterweise die befragten Lehrkräfte zu 75%, die Kinder wissen sehr viel, auch die Grundschulkinder, zum gesamten Thema Sexualität, schnappen eine Menge auf in den Medien, bei ihren Eltern und in den Peergroups. Und 50% der Lehrkräfte kriegen mit, Kinder erzählen von mehr, als sie tatsächlich brauchen oder auch verarbeiten können. Also, sie brauchen eine Einordnung in der Schule und auch schon in der Grundschule. Und auch 75% der Lehrkräfte erleben ihre Kinder als sexuelle Wesen, ne? Dass die flirten, dass sie auch möglicherweise hier und da mal über die Grenzen hinweggehen und auch schon so leichte Formen von sexueller Übergriffigkeit praktizieren. Da muss was gemacht werden. Aber 80% haben gesagt, sie hätten in der Lehrerausbildung da nichts zugehört.
Spezielle Schulungen bieten in allen Bundesländern auch die Schullandesinstitute. Beate Proll, die in Hamburg für den Arbeitsbereich Sexualerziehung und Gender zuständig ist, meint, das funktioniere in Kooperation mit den freien Trägern auch ganz gut. Gerade in der zweiten Ausbildungsphase, das frühere Referendariat, würden sexualpädagogische Angebote gern angenommen.
Wir haben ab und an eine Fortbildung zum Thema Geschlechteridentitäten. Das ist für uns auch wirklich ein Feld, wo wir sagen, da sind Wissenslücken. Wir machen das aber häufiger eher aufgrund konkreter Situationen in den Schulen.
Unterrichtsmaterialien, die sie den Lehrern zur Verfügung stellen kann, hat Beate Proll auch zur Genüge. Und zwar für alle Altersgruppen ab dem Kindergartenalter. Die Materialien würden auch immer wieder überprüft. 2014 zum Beispiel sorgten Berichte für Aufregung, dass Schulen angeblich ein Buch empfohlen werde, das vorschlägt, 15-Jährige einen Puff für alle konzipieren zu lassen. dass diese Übung, eine unter vielen anderen, an keiner Schule durchgeführt wurde, ging in der Aufregung unter. Laut einer Recherche des Magazins Korrektiv stand das Buch am Ende auch nur in einem Bundesland auf der Literaturliste, wurde dann aber heruntergenommen.
Es kann natürlich durchaus so sein, dass bestimmte Positionen, die man vor 10 Jahren zu einem Themenfeld gefunden hat, dass man da auch nochmal wieder Änderungen vornehmen muss. Solche kritischen Stimmen würde ich für mich schon als Prüfauftrag nochmal verstehen. Also zu sagen, ist das, was man vorschlägt, altersgerecht? Ist es orientiert an den Fragen der Kinder und Jugendlichen? Also wir haben das Beispiel, dass in den 60er und Anfang 70er Jahren an Schulen mit so einem Fotomaterial zeig mal gearbeitet wurde, wo nackte Erwachsene mit nackten Kindern auf Fotos abgebildet sind. Da würde man natürlich heutzutage sagen, mit dem Wissen über Pädosexualität, das ist einfach ein No-Go, mit so einem Material zu arbeiten.
Wie sexuelle Erziehung aussehen soll, das sei über die 50 Jahre, seitdem diese an Schulen verankert sei, immer wieder anders beantwortet worden, meint Proll. Das sei auch normal. Aber wenn heute mehr Jugendliche als jemals zuvor von sich behaupten, sie fühlten sich gut aufgeklärt, dann zeige das auch, dass die Situation gar nicht so schlecht sei.
Wir haben ja durchaus auch eine Phase in der sexuellen Bildung gehabt, wo genau diese Haltung zu sagen, es sollte keine Tabus geben, oder der Begriff der Scham beispielsweise zu sagen, das ist etwas, was abgebaut werden muss. Da hat sich das ja sehr entspannt. Und zu sagen, es geht eher darum, zu sagen, das kann sehr unterschiedlich sein für die einzelne Person. Und entscheidend ist natürlich, dass es einvernehmlich ist, dass es Verständigungsmöglichkeiten gibt. All das, was man um die MeToo-Debatte gerade auch nochmal wieder auflegt. Also sowas ist zentral. Und was uns die Zahlen sagen zum ersten heterosexuellen Geschlechtsverkehr in Deutschland im Durchschnitt, dass da Jugendliche inzwischen echt entspannter sind und auch sagen, sie kriegen da nun nicht die Krise, wenn sie mit 14 Jahren noch nicht den ersten Geschlechtsverkehr hatten.
Gute Frage, dann bitte.
Entspannt ist der Umgang mit dem Thema nach der Projektwoche Ich werde erwachsen auf jeden Fall an der Stadtteilschule Wilhelmsburg. Am letzten Tag findet ein Quiz in der von Sechstklässlern vollbesetzten Aula statt. Schüler treten gegen Lehrer an. Die Mitarbeiter von Pro Familia fungieren als Showmaster.
Die Frage lautet für 50 Punkte an die Quizmasters: Wie lang muss ein steifer Penis sein? Und es gibt 4 Antwortmöglichkeiten.
Die Frage geht an die Schüler. Und?
Es gibt keine Mindestlänge. Das ist richtig!
Eine Stunde dauert das Quiz, bei dem etwa das Abrollen eines Kondoms angeleitet, die körperlichen Veränderungen der Pubertät benannt oder 2 Beispiele für sexuelle Belästigung genannt werden sollen. Veranstaltungen an Schulen, die gleichermaßen viel Begeisterung auslösen, wird man suchen müssen. Solche Projektwochen zum Thema sexuelle Bildung, die sind in Deutschland nach wie vor alles andere als die Regel.
Keine Antwort auf emotionale Fragen, Sexualkunde zwischen Pornos und Fortpflanzungsgrundlagen, ein Feature von Katja Bigalke. Es sprachen Thomas Holländer und die Autoren, Technik Andreas Stoffels, Regie Friederike Wigger, Redaktion Carsten Bortke.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.